Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Ich bin Busra Tyam. Hallo und herzlich willkommen in unserem Popkultur-Wochentalk. Zu Gast sind Vera Glocke, Kulturwissenschaftlerin und Host des Podcasts Fashion the Gays. Schön, dass du da bist. Und vor allem, welches Thema hast du uns mitgebracht?
Ich habe die vierte Staffel von dem queeren Dating-Format Princess Charming mitgebracht, das in dieser Woche zum zweiten Mal gelaufen ist, gerade erschienen ist bei RTL 2 und so eine ganz interessante Inszenierung von Trennungen bereithält.
Interessant, sprechen wir gleich drüber. Sowie Popkulturjournalist und Erfinder unseres Kompressor-Magazins, Hartwig Fenz. Du hast eine Platte mitgebracht, eine kleine.
Ja, vom bösen alten weißen Mann. Eminem hat heute sein neues Album rausgebracht. Sein schlimmer Charakter, Slim Shady, muss sterben.
Also wir arbeiten uns ab über queere Reality-Verkupplungssendungen hin zu einem Rapper, der sein alter Ego beerdigen muss und verknüpfen das Ganze dann mit dem großen Männlichkeitsthema, dem EM-Finale. Alle treffen sich wie immer beim Fußball. Princess Charming, so heißt eine queere Dating-Show, in der 20 TeilnehmerInnen um die Princess kämpfen. Und die neue vierte Staffel ist gerade angelaufen, konnte man online auch schon vor einer Woche sehen. Und ja, es geht also um Frauen, die sich in Thailand begegnen, in einem sehr luxuriösen Haus. Man isst Früchte, trinkt Bier zum Frühstück, alle sind sehr, sehr attraktiv und Single. Es mutet alles sehr entspannt und paradiesisch an und alles, was die Protagonistin jetzt noch finden muss, ist also ihre Traumpartnerin. Vera Glocke, Kulturwissenschaftlerin, du hast uns diese Sendung mitgebracht. Was ist denn das Interessante oder das Spannende an der Besetzung?
Ja, die Serie wird gerade in meinem Freundinnenkreis total intensiv besprochen und es gibt so eine ganz interessante Storyline da drin. Und zwar ist eben eine Ex-Freundin der Prinzess vor Ort, das ist Maike. Und die beiden hatten im letzten Sommer schon so eine Art Romanze, wie Lea es an einer Stelle nennt. Ist aber auch so ein bisschen unklar immer, was für eine Beziehung genau die eigentlich miteinander hatten. Und haben sich aber getrennt, nie wirklich ausgesprochen. Und das findet jetzt so ein bisschen in den ersten beiden Folgen, die wir bis jetzt eben sehen konnten, statt. Also das heißt, die beiden kommen zusammen, führen Beziehungsgespräche, versuchen auch so ein bisschen zu navigieren. Bleibst du jetzt drin? Versuchen wir es nochmal? Können wir irgendwie nochmal so eine neue Annäherung vielleicht für uns schaffen? Und ja, das ist so ganz interessant, weil es so ein Sprechen über Trennungen eigentlich so ein bisschen möglich macht und auch so an Diskurse um Conscious Uncoupling erinnert. Mhm. Das ist ja so ein Begriff, der geprägt wurde von einer New Yorker Paartherapeutin und dann vor allem so populär geworden ist durch die Trennung von Gwyneth Paltrow und Chris Martin vor 10 Jahren. Und bezeichnet eben so ein sich sehr bewusstes, wohlwollendes Trennen, miteinander in Kontakt bleiben, nicht eben so im Rosenkrieg auseinanderzugehen. Und da lassen sich gerade, finde ich, auch so Tendenzen eigentlich feststellen. Also zum Beispiel in dem Podcast von Stefanie Giesinger, G-Spot, hat sie zum Beispiel gerade eine Folge gemacht, wo sie mit ihrem Ex-Freund auch so über ihre Trennung spricht und das eben in so einem sehr, ja, vulnerablen, sensiblen aufeinander zugehen irgendwie. Mhm.
Also es scheint da einen neuen Trend zu gehen über dieses, ja, Trennen, dieses bewusste Trennen, würde ich gleich gerne noch drauf eingehen. Aber Maike, die sich ja selber erst vor einem Jahr geoutet hat, ist nun also dieser, ich nenne ihn mal Ex-Flirt von Lea und ist ihr laut Protokoll dort dann wieder zufällig begegnet. Das ist so ein bisschen die Dramaturgie. Wir hören mal rein.
Und dann habe ich Maikes Gesicht gesehen und war schon so, okay, irgendwas stimmt nicht.
Das ist Lea. Das meine ich. Oh mein Gott. Das fiel mir, glaube ich, alles aus dem Gesicht. Und so habe ich mich auch innerlich irgendwie gefühlt.
Ja, Maike und ich sind keine Unbekannten.
Ja, und Hartwig, du siehst das an der Stelle so ein bisschen kritisch. Du meinst, es könnte vielleicht doch auch inszeniert gewesen sein?
Ja, ich sehe es nicht kritisch, ich habe es mich nur gefragt. Also man weiß ja, dass bei diesen Casting-Shows jetzt Reality-Shows die Realität auch erstmal her und hingestellt wird, dadurch, dass es Skripte gibt, dass gecastet wird und dass da jetzt so eine Konstellation aufkommt, das fand ich doch irgendwie komisch oder überraschend. Wobei das dann ja auch thematisiert wird, dass also gerade in der Szene die Bubbles einfach klein sind, dass es Stammbäume gibt mit Beziehungen und Dating, ja, so Dating-Beziehungsbäumen, bei denen man überrascht ist, wie groß die sind.
Mhm. Ja, es bleibt natürlich spekulativ und man muss sich ohnehin wahrscheinlich auch fragen, weshalb nutzen die TeilnehmerInnen diese Plattform? Also geht es wirklich darum, am Ende die große Liebe zu finden oder brauchen sie das, um vielleicht über ja, ihren Instagram-Account noch mehr Publikum zu generieren? Aber Vera, du hast nochmal über diesen Aspekt Conscious Uncoupling gesprochen und da würde mich natürlich interessieren, ob dieses ja, Narrativ der Trennung im öffentlichen Rahmen anders funktioniert als im privaten.
Oh, das ist eine interessante Frage. Also ich würde jetzt hier bei den beiden gar nicht unbedingt sagen, dass das ein Conscious Uncoupling ist. So, das haben sie offensichtlich nicht gemacht. Das haben sie vor diesem Jahr eben nicht geschafft. Sie sind so ein bisschen verärgert auseinandergegangen. Deswegen fand ich das wie interessant, ob das jetzt vielleicht so das Angebot ist, dass man so ein nachträgliches Gespräch eigentlich wie so jetzt mitverfolgen kann als Rezipientin. Und ich glaube auch schon, dass es total wichtig ist zu dem, was du davor gesagt hast, irgendwie diese Protagonistinnen schon auch ernst zu nehmen. Und ich finde, das schafft die Sendung auch. Und das ist auch so ein totales Potenzial, dieser vor allem dieser queeren Dating-Formate, die diese Protagonistin eben nicht so despektierlich eben abzutun, wie das ja immer noch oft gemacht wird, sondern auch ernst zu nehmen als Menschen, ja, die vielseitig sind, individuell eine Agenda haben und genau sich da in eine Situation begeben, in der sie selber auch was über sich rausfinden können. Mhm. Und ich finde, das kommt schon immer wieder auch bei den Protagonistinnen vor, dieser Wunsch, sich in Extremsituationen zu bringen, um ja was Neues an sich vielleicht zu entdecken.
Hartwig, du hast dir die Sendung zum ersten Mal, so wie ich, auch angeschaut. Wie war denn deine Reaktion? Wie mutet sie für dich an? Ich hatte so ein bisschen tatsächlich doch den Eindruck, es erinnert mich an Germany's Next Topmodel, zumindest so von der Aufmachung her. Alle sind ja, attraktiv und es ist irgendwie in einem sehr schönen ästhetischen Setting. Und gleichzeitig geht es aber vor allem, was ja auch wichtig ist, um Queerness, was ja ein relativ auch ja progressives Format dann für einen Sender wie RTL ist.
Nee, ich hatte schon den Eindruck, dass das so im Vergleich zu Bachelor oder zu, also ich meine, Topmodel ist ja da nochmal ganz anders, da geht es ja auch nicht um Dating, dass das nochmal viel souveränere Figuren sind, die auch viel souveräner von sich Seiten zeigen können, die jetzt nicht Attraktivität bedeuten und ihre Persönlichkeiten nicht so instagramisiert auch darbieten müssen, die da schon auch über ihre Geschichte, über ihre Probleme mit den Dating, mit den Beziehungsgeschichten, dass sie über ihr eigenes Outing erzählen, wann das war, wie schwierig das ist mit dem Dating und dem Outing. Also das ist schon auf einem anderen Level, würde ich sagen, was die, was einfach die Qualität der, der Chance bedeutet, sich da auch darstellen und von sich erzählen zu können.
Das heißt, Vera, wenn wir auf die gesamte auch nochmal Entwicklung solcher Formate schauen, Reality-TV-Dating-Formate, früher waren die ja einfach nur für Heteros, nun sind sie seit einigen Jahren auch für Homosexuelle. Wie bewertest du das?
Ja, ich glaube, das ist schon so ein super spannender Moment, dass man, wie du eben sagst, dass es nicht mehr nur Bachelorette und Bachelor gibt, wo Protagonistinnen so dafür belohnt werden, Heterosexualität zu performen, sondern dass man da jetzt in den letzten Jahren international vor allem auch queere Gegenformate eben oder Datingformate beobachten konnte, die auf den Markt gekommen sind, wie zum Beispiel The Ultimatum Queer Love oder Dating Around hatte queere Folgen oder sowas wie Couple to Thruple, wo es auch so um polyamore Konzepte geht. Und da kann man eben auch sehen, dass sich in Deutschland total was tut, zum Beispiel bei der neuen Bachelorette-Staffel, die jetzt in diesem Sommer auch rauskommt und wo zum ersten Mal eine bisexuelle Frau im Mittelpunkt steht und also Frauen und Männer daten wird. Und ich glaube schon, dass man da einen totalen Trend sehen kann zu so größerer Diversität im Dating. Und mich hat das auch total so an den Begriff des Heteropessimismus erinnert von der Wissenschaftlerin Asa Sarasin. Die hat ihn 2019 in einem Artikel geprägt. Mhm. Und da geht es eben darum, dass heterosexuelle Personen wie frustriert sind von so einer eigenen Heterosexualität. Und mir begegnet das vor allem im so Diskurs um Dating von Flinter-Personen. Also bei TikTok zum Beispiel beschreiben super viele Frauen, dass sie total frustriert sind, wenn sie von einem Date mit einem Mann kommen, weil der zum Beispiel nie eine Frage gestellt hat über 3 Jahre hinweg. So Julia Fox, der US-amerikanische Star, ist ja auch total bekannt dafür, seit Jahren auf Sex zu verzichten und zu sagen, ich schließe Beziehungen mit Männern eigentlich aus. Und jetzt muss man natürlich sagen, dass so Heteropessimismus und Queerness nicht so unbedingt zusammenhängen, weil Queerness natürlich eine eigene Begehrensform ist und nicht so einer gescheiterten Heterosexualität quasi nicht daraus entsteht. Und gleichzeitig kann man, glaube ich, schon sagen, dass es so ein Bedürfnis gibt und dass sich dieses Bedürfnis in diesen neuen Formaten zeigt, neu über Begehren und Dating nachzudenken, die sich abseits von so einer Heteronormativität bewegen.
Ja, with the real Slim Shady, please stand up. Eminem rappt über sein alter Ego Slim Shady und genau das beerdigt er jetzt auf seinem neuen Album, das heute erschienen ist, The Death of Slim Shady, Coup de Grâce. Und darüber sprechen wir jetzt in unserem Popkulturwochentalk mit meinen beiden Gästen, Kulturwissenschaftlerin Vera Klocke und meinem Kollegen Musikjournalist Hartwig Fenz. Hartwig, der Tod des Slim Shady, bevor wir über das Album sprechen und warum er seinem alter Ego nun diesen Gnadenstoß gibt. Wer ist Slim Shady?
Ja, Slim Shady ist sozusagen die Abspaltung in der Psyche von Eminem. Ist ein perverser alter Ego. Marshall Mathers, sein Klarnamen hat er auch immer ins Spiel gebracht. Er ist also insgesamt 3 Personen, 3 Identitäten. Der echte, die Kunstfigur und dann diese verzerrte Horror-Bauchredner-Puppe davon. Und alles zusammen natürlich auf Basis von so einer White-Trash-Karikatur aus dem Trailerpark. Er hat sich da mit Slim Shady die Freiheit genommen. Oder man könnte auch sagen, einen Schnitt gemacht und das sozusagen nochmal abgesetzt, um sich vielleicht auch einen anderen Space noch zu schaffen, sich ohne Hemmung in diesen perversen, extrem gewalttätigen, obszönen Fantasien zu ergehen und das dann auch wieder zu Satire zu machen. Berühmt und sehr geschichtsträchtig sind halt die Storys über die Vergewaltigung seiner Mutter, der Mord an seiner Frau, Verstümmelung, die Story von seinem Fan Stan, der sich und seine schwangere Frau umbringt, weil Eminem auf seine Post nicht geantwortet hat. Das ist sozusagen sind Meilensteine in der Eminem-Geschichte. Wenn man jetzt die Texte sich anhört, wenn man sie hört, und nicht liest, wenn sie hört, dann ist das schon sehr, sehr bitter und auch hasserfüllt. Und diese Comicfigur, die tritt eigentlich mehr so in den Auftritten und in den Videos zutage. Man hat auch, Leute haben rein interpretiert in diese Persona-Bildung, dass er sozusagen mit Slim Shady der universelle, abstrakte, weiße, heterosexuelle Mann geworden ist und als solcher natürlich dann nicht mehr der Mensch ist, sondern der Mensch von unten ist, sondern der Vertreter der Hegemonie, der Macht und als abstrakte Comicfigur da natürlich auch ein Stück weit unangreifbar wird. Es haben auch immer die Frage, ob Elvis, ob Eminem der Elvis des Hip-Hop ist, eine Rolle gespielt. Mhm. Also er als Weißer, die schwarze Kultur, mit der schwarzen Kultur das große Geld gemacht hat. Eminem, das muss man dann auch wiederum sagen, hat es früh selber zu seinem Thema gemacht, nämlich mit der für mich legendären Zeile "Let's do the math. If I was black, I would have sold half." Also wenn ich schwarz gewesen wäre, hätte ich nur die Hälfte verdient. Soweit diese Persona-Bildung von Slim Shady und soweit dann auch diese politische Identifikation, die Eminem damit gemacht hat.
Ja, also Slim Shady auf jeden Fall eine satirische, aber vor allem auch misogyne oder homophobe Kunstfigur. Ich habe nochmal versucht, mich auch damit auseinanderzusetzen. Als Millennial hat natürlich auch Slim Shady und durch den Beat auch von Dr. Dre, dem Produzenten, schon irgendwie was Nostalgisches. Welchen Bezug, Vera, hast du zu Slim Shady oder Eminem?
Also ich habe ihn selber jetzt nie so richtig gehört, aber natürlich war er so omnipräsent in meinem Aufwachsen und in meiner Jugend und glaube eben, dass dieser Nostalgie im Moment total wichtig ist, auch gerade für den totalen Erfolg dieses Albums. Und habe irgendwie so im Internet den Eindruck gehabt, dass total viele Leute da eben mit Eminem ja sehr stark mitfiebern und sehr hoffen auch, dass das ein großer neuer Erfolg wird. Man kann da so einen totalen Moment der Verbrüderung eigentlich beobachten. Ich hatte so den Eindruck, dass das vor allem auch so weiße Männer vielleicht um die 40 sind und die damit wie so eine Hoffnung zu verbinden scheinen, dass dann wie so alles gut wird, wenn Eminem jetzt vielleicht auch wieder Erfolg hat. Und ich glaube, was da auch irgendwie so total wichtig ist, ist eigentlich diese Bromance zwischen Dre und Eminem. Man sieht die ja auch in dem Video zusammen, im Auto zum Beispiel. Und ich glaube, ja, diese Arten oder diese Erzählung auch von so einer Buddy-Komödie in so Anteilen hat vielleicht ja dann irgendwie so einen Moment, mit dem viele Menschen ja sympathisieren können. Vielleicht
ja, das stimmt, das ist alles drin. Das wird alles in einer sehr witzigen und eigentlich auch in diesem Video wirklich grandiosen Art und Weise wieder zum Leben erweckt. Und da sind Zitate, Referenzen drin, dass sozusagen den Eminologen der Kopf explodiert ist quasi schon.
Darf ich an der Stelle kurz einhaken, damit wir auch alle mitnehmen? Ihr sprecht über die aktuelle Vorab-Single, die es gab, Houdini. Vielleicht hören wir da einmal kurz rein, benannt nach Harry Houdini, ne, war ein US-amerikanischer Entfesselungs- und Zauberkünstler und die klingt so. Ja, profitiert von Steve Millers 1982er Hit Abracadabra. Aber genau, Hartwig, du sagst ja auch, dass mal wieder ein großes, perfektes Marketing-Konzept, das dahinter steckt. Wir haben auch gerade schon sozusagen das Video skizziert. Vielleicht magst du da nochmal das Ganze ein bisschen mehr veranschaulichen.
Ja, also das Video, wie Vera gerade schon gesagt hat, ist irgendwie die perfekte Nostalgie, Feuerwerk, Bro-Man, Eminem, Slim Shady, in alle Richtungen vollgespickte Gesamtkunstwerk-Kiste. also sozusagen Merchandise und so diese Form von Öffentlichkeit, öffentlicher Welle, die das jetzt irgendwie schlägt und schlagen soll, das ist eigentlich schon fast so mit dem Musik, mit dem Popprodukt gleichzusetzen, oder mit der Qualität, mit der künstlerischen Qualität. Er hat ja, er ist auch aufgetreten gegen sich selbst sozusagen, mit dem alten Eminem, in so einer KI-Animation auch toll gemacht. Was sein Thema allerdings ist, da kommen wir jetzt auch nochmal zum Thema der Nostalgie und des Wiedererlangens, der Wiedererauferstehung von diesem ganzen Eminem-Ding. Es ist ja irgendwann was gekippt bei Eminem. Also sein Dauerthema, auch das Dauerthema auf diesem Album, ist dieser immerwährende und uns auch bis zum Überdruss hier auch gerade in der Popkultur nervende Kampf gegen Wokeness bei so Leuten wie Eminem, ne? Mhm. Bei Provokateuren, bei Leuten, die da den Exzess widerspiegeln, die wegen Homophobie angegangen werden, zu Recht natürlich, und dann immer noch homophober werden müssen. Das ist sozusagen das neue Album auch gespickt einfach davon. Gerade dieser Fetisch des Homophoben und des Leute wie Caitlyn Jenner anzugehen und sozusagen bei RuPaul zu sagen, dass er Hoden hat, und bei ihr zu sagen, dass hier ihr Alter als der Bruce Jenner ist. Mhm.
Das heißt, er trägt Slim Shady eigentlich gar nicht zu Grabe?
Er liefert sozusagen alle Argumente, die es nur gibt, dass dieser Slim Shady zu Grabe getragen werden muss. Was er allerdings, glaube ich, eher so sieht, dass sozusagen er das notgedrungen macht, weil die Übermacht in den Medien ihm den Strick draus dreht, ihn also als Abkömmling der Unterklasse, aus der Armut und so weiter, aus den schlechten Verhältnissen, dass er sozusagen damit kapitulieren muss, mhm, mit seinem Charakter. Und dass die Popkultur natürlich überhaupt sowieso von der Generation Z kaputt gemacht wird, Sensitivity-mäßig auf den Hund kommt und Provokationen und politische Unkorrektheiten zu Grabe getragen werden müssen. Mhm. So ist ja die Erzählung von ihm.
Interessant. Vera, das heißt also, es findet so eine Art Reibung mit der neuen Generation statt, gegen doch eher Wokeness und Hypersensibilität. Wie wirkt das auf dich von einem ja reichen, doch schon um die Jahre gekommenen Hip-Hop-Mann, der das dann alles anklagt? Das wirkt ja doch so ein bisschen rückständig.
Ja, also es wirkt eigentlich wie auch der nächste sehr erfolgreiche Mann, der davon spricht, irgendwie gecancelt zu werden, aber das eben in so einem totalen Moment der Allgegenwart vielleicht. Aber ich glaube, was er immer schon so sein USP war, war dieser White Anger und diese Wut, über die du auch schon gesprochen hast. Und ich glaube, jetzt merkt man nochmal sozusagen, dass das natürlich total viel Engagement auch provoziert. Das merkt man gerade vor allem bei TikTok, also dass es insofern marketingmäßig eigentlich total gut funktioniert. Und bei TikTok lassen sich jetzt eigentlich wie so gegenläufige Videos finden. Ich fand einmal interessant eben Reaction-Videos von VertreterInnen der Gen Z, die sich eben dabei filmen, wie sie jetzt dieses Album und diese Songs so zum ersten Mal hören und wie ja verwundert sind, geschockt sind, was das für Musik ist oder was das für harte Texte sind. Und dann gibt's aber wieder auch quasi ältere Personen, wie ja wahrscheinlich so etwas ältere Millennials, die sich dabei filmen, wie sie quasi dann Gen Z wiederum erzählen, dass sie so sensitiv, also sozusagen, dass es früher noch viel krasser war, also dass es früher noch viel krasser war, was Eminem gemacht hat, und dass sie jetzt eigentlich wie schon so eine etwas abgeschwächtere Version wie so hören. Und darin findet auch irgendwie wie so eine ja Nobilitierung der eigenen Härte vielleicht so statt, dass man früher einfach schon was ganz anderes erlebt hat, schon durch viel mehr durch ist, und darin eigentlich unterstreicht das nochmal eigentlich diese Eminem-Geste sozusagen, jetzt sind alle so sensitiv.
Ja, also ein Album, das Eminems alter Ego Slim Shady nach 25 Jahren zu Grabe tragen soll, so formuliere ich das jetzt mal. Am Samstag treffen England und Spanien im Berliner Olympiastadion aufeinander. Es geht um das EM-Finale und uns interessieren sowohl die Spieler als auch die Spielerfrauen hier im Popkultur-Wochentalk mit Vera Klocke, Kulturwissenschaftlerin, und meinem Kollegen Popkulturjournalist Hartwig Fenz. Hartwig, du bist schon ein kleiner EM- oder zumindest WM-Fan, oder? Du wirst das Finale doch sicherlich schauen.
Ja, sozusagen wider Willen. Also es ist immer so, dass ich gucke jetzt nicht nie Fußball, ich gucke auch immer schon die Sportschau dann, und aber bei so WM-Turnieren, da ist dieses Teilgucken, wird da irgendwie aufgehoben. Also dann komme ich da in irgendein Loch und so einen Spiralnebel rein und bin dann irgendwie drin und gucke das alles.
Im emotionalen Rausch.
Im emotionalen Rausch auch. Der emotionale Rausch kommt natürlich dann noch mehr rüber, wenn man jetzt draußen guckt. Dann werden einfach atavistische Ebenen angesprochen. Das ist beim Fußball einfach so. Mhm. Das ist vielleicht auch so ein Thema, über das wir sprechen können, ob das jetzt irgendwie bei den Leuten, die früher immer schon Fußball geguckt haben, genauso ist wie für die, die das vielleicht erst noch nicht so lange tun.
Ja, Vera, hast du eine Verbindung zum Fußball?
Ja, ich habe zuletzt auch richtig gerne geguckt. Ich würde aber sagen, ich bin nicht unbedingt Fußballfan. Ich glaube, ich bin in allererster Linie so Inszenierungs- und Fernsehfan und liebe das einfach total als Anlass, um sich mit Leuten vor Fernsehgeräten oder Leinwänden zu versammeln. Und habe auch den Eindruck, dass das in so einer Zeit, wo voll viele Leute auf digitales Fernsehen und Angebote zurückgreifen, die immer verfügbar sind, dass es eine total große Erleichterung darüber gibt, dass es zeitliche Markierungen gibt in einem Alltag. Mhm. Und damit kann ich sehr viel anfangen. Und ja.
Dann lass uns doch mal über die Spieler sprechen. Du hast ja da eine These und meinst, das hat eine Disziplinierung bei den Spielern stattgefunden. Woran machst du das fest und was genau meinst du damit?
Ja, ich fand total interessant, was der TV-Experte Diego Latorre dazu gesagt hat. Er hat nämlich beschrieben, dass das Leben von Fußballern jetzt völlig durchgeplant zu sein scheint. Vom ersten Gähnen des Torwarts am Morgen bis zum letzten Gähnen des Stürmers nach dem Fernsehen im Hotelzimmer, schreibt er. Und ich hatte auch irgendwie so ein bisschen den Eindruck oder habe mich zurückerinnert an die Zeit, wo ich mit Fußball sozialisiert bin, und hatte ein bisschen den Eindruck, dass das Rowdy-hafte im Fußball vielleicht so ein bisschen vorbei ist und das Exzesshafte. Mhm. Ästhetisch habe ich überlegt, ob sich das vielleicht auch darin wiederfinden lässt, dass es im Moment viel weniger Tätowierungen auf dem Platz gibt. Also diese jüngeren Spieler wie wir zum Beispiel sind wieder sehr viel weniger tätowiert. Und habe auch nochmal total an diese Freundinnen und Frauen eben gedacht, die du schon angesprochen hast, die 2006 vor allem so den Peak hatten und damals vor allem so Spielerfrauen genannt wurden oder so Girlfriends and Wives of Players. Und die damals in Baden-Baden beim World's Cup eben durch Baden-Baden gelaufen sind und Champagner getrunken haben, Klamotten eingekauft haben. Und jetzt kann man eigentlich total spannend sehen, dass auch gerade so ein Trend-Circle ist. Also es sind wieder so die Y2K-Looks eigentlich, die im Moment wieder auch getragen werden. Und ja, darin hat sich die Rolle von diesen Frauen aber natürlich jetzt total verändert auf eine Art.
Okay, also wie die Frauen sich vielleicht auch heute verändert haben, darauf würde ich gerne gleich zu sprechen kommen wollen. Aber genau, wir haben gerade gehört, es geht viel um diese raudihafte Zeit, die vorbei zu sein scheint. Eventuell auch, habe ich mich gefragt, bedingt durch den Videoassistenten für Schiedsrichter, soll den Sport ja gerechter machen, aber vielleicht macht er ihn dadurch auch weniger leidenschaftlich. Hartwig, sind das auch ähnliche Beobachtungen, die du mit Vera teilst? Also hat es eine für dich auch Disziplinierung bei den Spielern gegeben?
Na, bei den Spielern bestimmt auch, aber die sind ja schon hinreichend, wie Vera gerade gesagt hat, sowieso schon kontrolliert und selbst kontrolliert. Kontrolle ist ja sowieso, und gerade Selbstkontrolle ist ja sowieso ein Thema der Epoche, hätte ich jetzt fast gesagt. Auch die Entfesselung ist sozusagen kontrolliert, wenn man sich die Spieler anguckt. Manchmal ist es irgendwie statisch, aber wenn dann irgendwie mal die wilde Sau rauskommt auf dem Platz, hat man eigentlich nie so das Gefühl, dass die Leute da auch aus ihrem Charakterpanzer oder aus ihrem Spielerfiguren so Korsett so richtig rauskommen. Mhm. Was jetzt die Kontrolle von so Spielerfrauen anbetrifft, oder den Exzess so neben dem Stadion, abseits des Stadions, kann sein. Mhm. Früher wurde ja auch immer thematisiert, ob die Spielerfrauen zum Beispiel Zulass bekommen zum Mannschaftsquartier.
Mhm, ja, genau.
Und da irgendwelche Sachen passieren, irgendwie Sex vor dem Spiel und ob das jetzt gesund ist oder nicht gesund. Da wurde damals ja auch schon mal drüber reflektiert. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt überhaupt noch so?
Gibt es noch diese Diskussionen? Ich würde bezweifeln, nein, aber ich fand gerade nochmal total spannend, dass du von einer Kontrolle gesprochen hast. Warum meinst du, ist das auch so Teil unseres Zeitgeistes? Warum ist das so wichtig? Warum scheint es so wichtig zu sein?
Naja, also vor allen Dingen natürlich durch die Medialisierung, ne? Durch die Geräte und den Apps, Social Media und sonstigen metrischen Funktionen und Technologien, die wir da halt schon so verinnerlicht haben, zumindest mal psychisch, verhaltenspsychologisch. Damit geht ja auch einher das Outfit. Also Vera hat gerade gesagt, dass die Tätowierungen zurückgehen. Das fand ich interessant. Ich sehe da halt auch trotzdem immer noch so ganz schön viele Tätowierungen. Auch dieses Maschinelle beim Spiel, im Spiel, dieses Maschinelle und Maskuline fällt mir auf, ist auch so ein, finde ich auch wiederum so ein Effekt von Kontrolle, diese eisernen Haarschnitte, die es gibt. Früher gab es halt diese unkontrollierten langen Haare. Die ganze italienische Mannschaft hatte gefühlt immer lange Haare. Und ich bin immer sehr froh, wenn ich Leute mit langen Haaren sehe. Es gibt ja zum Glück noch ein paar.
Aber man könnte ja auch sagen, mit Blick auch auf Social Media, dass es eine Form der Selbstermächtigung hat, wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Spielerfrauen schauen, die jetzt nicht mehr einfach nur, also der Begriff ist eigentlich schon auch schwierig per se, aber die jetzt nicht mehr nur noch von der Yellow Press okkupiert werden, sondern die sich jetzt selbst inszenieren können, egal mit was. Es scheint da aber auch wahrscheinlich deiner Meinung nach einen Trend zu geben, dass sie nicht mehr einfach nur Schmuckdesignerin sind und ja in ihrem goldenen Käfig existieren, oder Vera?
Ja, genau. Also es hat so angefangen 2006, das ist ja auch ziemlich zeitgleich mit diesen ganzen Debatten um Britney Spears und Lindsay Lohan zum Beispiel gewesen, als sie so sehr misogyn von der Boulevardpresse und Paparazzi eben angegangen worden sind. Es war genau die gleiche Zeit, wo auch diese Figuren, Spielerfrauen, ja wie von der Boulevardpresse auch erst geprägt worden sind eigentlich, um eben Material zu schaffen. Und da kann man natürlich sagen, dass durch Social Media sich was verändert hat, weil jetzt Paparazzi nicht mehr diese Macht eben haben, sondern dass Personen selber Bilder herstellen können, Narrative bestimmen können. Es gab ja jetzt auch die Beckham-Doku bei Netflix zum Beispiel. Also das heißt, es ist so ein Zeitalter, wo diese ganzen Frauen dieser Zeit, Anfang der 2000er, wie so eigene Narrative kommunizieren können. Das gibt es ja, ne, auch bei Paris Hilton, Britney Spears und so weiter. Aber genau, und ich glaube schon auch, dass sie bei den Spielerfrauen, war es ja so, wie der Begriff eben schon sagt, dass es so ein bisschen nach dem Motto, kennst du eine, kennst du alle. Also keine Individuen, sondern eben eine Gruppe, die da so im Vordergrund steht. Und das ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen anders, weil die sich auch stärker zurückhalten. Und da gibt es aber natürlich auch wiederum so InfluencerInnen, die dann ja jeweils auftreten. Aber ich glaube, da hat sich auf jeden Fall was verändert, ja.
Und ja, bitte.
Ja, also ja, auf der Ebene von den Bildern und der Narration und der Repräsentation, da hast du natürlich vollkommen recht. Aber was ist mit den materiellen Verhältnissen? Ich kann mich halt noch erinnern, historisch, so alt wie ich bin, dass es damals irgendwie in den 80ern diese Debatte gab zu Bernd Schuster und seiner Frau Gabi, die ihn gemanagt hat und die ihn dann auch, oder die dahinter steckte, wie man dann so überall lesen konnte, dass er nicht mehr zur Nationalmannschaft gehen sollte. Also sie hatte sozusagen die Macht, die Macht und die Manipulationsmacht über diesen Mann. Und das war natürlich skandalös. Und ich weiß, dass es auch skandalös war, bis hin zu Gesprächen in der Familie oder zwischen in irgendwelchen Familienbesuchen, wo dann da die Männer drüber gesprochen haben. Auch das gleiche wie Bianca Illner, die auch Einfluss auf ihn ausgeübt hat. Ich glaube, da ging es dann darum, ob er nach Italien wechselt oder nicht. Also diese reale Macht von den Spielerfrauen, das ist eine Sache, die ich, also jenseits von den Narrationen und Bildern, so ein bisschen auf einer anderen Ebene sehe und so ein bisschen dann in Frage stellen würde, ob da die Verhältnisse sich nicht zurückentwickelt haben.
Ja, ich wollte gerade sagen, also welche Macht haben sie denn auch letztendlich, wenn wir zum Beispiel auch an das ja patriarchale System des Fußballs zurückdenken. Und es gibt ja auch immer wieder die Debatten über toxische Beziehungen, häusliche Gewalt. Das habe ich zum Beispiel auch mit Lena Brasch, die am Berliner Ensemble in Berlin das Stück Spielerfrauen inszeniert hat, besprochen. Darin geht es genau um diese Themen. Also es gibt ja trotzdem immer noch diese Fragen nach, wer hat eigentlich die Macht?
Total. Und gerade auch, wenn es darum geht, sozusagen, jetzt gibt es Social Media und Leute können eigene Narrative über sich in die Welt setzen, ist es ja zeitgleich so, auch wie du gerade gesagt hast, dass es natürlich immer noch eine total misogyne Berichterstattung geht, wie man auch in dem Fall Kasia Lehnhardt zum Beispiel gesehen hat, der Ex-Freundin von Jerome Boateng. Genau. Und ich glaube, dass diese Verhältnisse haben sich natürlich überhaupt nicht verändert.
Und da gibt es da noch einen anderen Aspekt, den ich mich gefragt habe. Und zwar, wie sieht es eigentlich aus, das Thema Homosexualität im Profifußball? Hat das in irgendeiner Form jetzt bei der EM stattgefunden? Habt ihr das beobachtet?
In Person von Thomas Hitzlsperger natürlich, der der erste Fußballer, glaube ich, dann immer noch war, der sich geoutet hat, aber eben auch erst nach seiner Karriere. Der tritt ja sozusagen auch als Journalist oder Interviewender auf, zum Beispiel mit Gary Lineker und natürlich als Experte. Es spielt aber in diesem Fall, außer dass man es so weiß, die meisten oder viele, spielt es eigentlich keine Rolle. Ansonsten sehe ich da nicht viel. Ich sehe die Vorhandenheit von Frauen natürlich unter den Reporterinnen, auch den Expertinnen. Fortschritt.
Mhm. Fortschritt. Das ist auch ein richtig wichtiger Aspekt, stimmt?
Struktureller Fortschritt, ja. Meistens weniger als der als die Bilder oder als die Repräsentationen in den Medien.
Also am Sonntag findet das EM-Finale in Berlin statt, England gegen Spanien, und über vor allem die Rollen der Spieler und Spielerfrauen sprachen wir hier im Popkulturwochentalk hier im Deutschlandfunk Kultur. Unsere Zeit ist tatsächlich schon wieder vorbei. Vielen herzlichen Dank für eure exzellenten Gedanken, Vera Glocke, Kulturwissenschaftlerin und Hartwig-Fans, Erfinder unseres Kompressor-Magazins.
Danke, tschüss.
Danke, ciao.
Für mehr Kompressor-Inhalte abonnieren Sie gerne unseren Podcast.